Ich lebe in Detroit, Michigan. Falls du es nicht wusstest, Detroit hat eine der höchsten Zahlen an verlassenen Gebäuden in den Vereinigten Staaten. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist, aber ich habe schon immer in Städten gelebt, die an diese alten, heruntergekommenen Gebäude grenzten, also war ich daran gewöhnt. Viele Leute hingen dort herum oder erkundeten sie zum Spaß. Es war ganz normal. Als ich in der Highschool war, hatte ich einen besten Freund, den ich hier Philip nennen werde. In dieser Zeit begannen wir beide, uns für diese verlassenen Gebäude zu interessieren. Wir überlegten, was dort wohl geschehen war, bevor sie aufgegeben wurden, und was sich noch darin befinden könnte. Natürlich wussten wir, dass es gefährlich war, solche Orte zu erkunden, aber wir waren gerade erst Jugendliche geworden und hielten uns aus irgendeinem Grund für ziemlich hart, also zwangen wir uns dazu, keine Angst zu haben. Wir wussten, dass sich manchmal Gangs in verlassenen Vierteln trafen, wo viele Gebäude dicht beieinander standen, also mieden wir diese Gegenden. Es gab aber viele andere Gebäude, die isolierter in bewaldeten Gebieten lagen, also begannen wir in den folgenden Monaten, diese zu erkunden. Wir hatten vielleicht 3 oder 4 solcher Orte besucht. Jeden verwandelten wir für ein paar Wochen in unseren Treffpunkt, bevor wir einen neuen suchten. Dann begannen die Dinge schief zu laufen. Philip und ich liefen einen rissigen, überwucherten Betonweg entlang, der zu mehreren verlassenen Häusern führte, die wir bereits besucht hatten. Diesmal gingen wir weiter, auf der Suche nach einem neuen und interessanten Ort. Die meisten Häuser lagen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt, aber je weiter wir dem Pfad folgten, desto mehr fiel uns auf, dass wir fast 5 Minuten gelaufen waren, ohne ein weiteres Haus zu sehen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf gingen wir weiter, ohne zu wissen, was uns erwartete. Seltsamerweise führte der Betonweg weiter, also musste er irgendwo hinführen. Schließlich, vielleicht 5 Minuten später, endete der Betonweg. Es gab jedoch einen schwachen Kiesweg, der weiterführte. Soweit wir sehen konnten, gab es nur Bäume, aber wir waren sicher, dass er zu irgendetwas führen musste, also gingen wir weiter. Ein paar Minuten später erreichten wir schließlich das Haus. Es war seltsam, so etwas wie eine Doppelhaushälfte, aber es ergab keinen Sinn, dass so ein Haus so weit draußen stand. Alle Fenster waren vernagelt und die Haustür war verschlossen, aber die Garage war leicht geöffnet, ließ ein paar Fuß Platz am unteren Rand, durch die wir hindurchkriechen konnten. Philip klopfte ein paar Mal gegen das Metalltor der Garage, um sicherzugehen, dass es stabil war. Dann knieten wir uns beide hin und krochen darunter durch. In der Garage war so gut wie nichts, ein bisschen Müll und Dreck, aber die Tür, die ins Haus führte, war verschlossen. Ich lehnte mich dagegen, drehte den Knauf und drückte kräftig, aber sie bewegte sich nicht. »Hey, hilfst du mir mal kurz?« Wir drückten beide und schafften es, die Tür gerade weit genug zu öffnen, um hindurchzuschlüpfen. Das Erste, was uns auffiel, war eine riesige Kommode, die gegen die Tür gedrückt war. Ich warf Philip einen verwirrten Blick zu und wir kletterten beide darüber, um in die Küche zu gelangen. Von dort aus konnten wir einen Flur sehen, der zu einer Treppe nach oben führte, sowie etwas, das wie das Wohnzimmer aussah. Interessanterweise war der Ort gar nicht so heruntergekommen. Es lag nicht viel Müll herum und es war relativ sauber. Man konnte sehen, dass schon jemand dort gewesen war, denn es gab viele Fußspuren auf dem staubigen Holzboden. Während wir den Flur entlang gingen, ertönte plötzlich ein leises Geräusch vom anderen Ende des Hauses. Es klang, als sei etwas Kleines auf den Boden gefallen. Wir sahen uns an und wurden im Flur ganz still, lauschten, ob wir noch etwas hören konnten. Ich weiß nicht, wie es Philip ging, aber ich begann auf jeden Fall, mir ziemlich Sorgen zu machen. Die Haustür war direkt vor uns, also begann ich nach ein paar Sekunden Stille, langsam darauf zuzugehen. Etwas über die Hälfte des Weges ertönte ein ohrenbetäubendes, metallisches Quietschen im ganzen Haus, gefolgt von einem lauten Krachen aus der Garage. Ich riss die Haustür auf und wir rannten hinaus. Mein Herz raste und ich konnte das Adrenalin durch meinen Körper schießen fühlen. Als wir den Pfad zurückliefen, warf ich einen Blick zurück und sah, dass die Garage jetzt komplett geschlossen war. Wir rannten praktisch den ganzen Weg bis zu Philips Haus. Keiner von uns wusste genau, was passiert war. Philip dachte, es sei nur ein Zufall gewesen, dass die Garage sich genau in dem Moment geschlossen hatte, als wir dort waren, aber ich war nicht so überzeugt. Ich glaube, jemand könnte den Ort als Falle vorbereitet haben, in der Hoffnung, dass jemand durch die Garage eindringt, damit man sie dann zuschließen konnte. Warum sonst sollte eine Kommode die Tür blockieren, während die kaputte Garage offen blieb? Ich weiß nicht, ob sie dachten, dass wir noch drin waren und deshalb die Garage geschlossen haben, oder ob es nur dazu diente, uns Angst zu machen, in dem Wissen, dass wir schon entkommen waren. Wir haben es nie herausgefunden, und seitdem haben wir beschlossen, nur noch Orte in der Nähe zu erkunden und nicht mehr tief in die Wälder zu gehen. Damals war ich etwas über 20 Jahre alt und hatte eine relativ kleine Freundesgruppe. Die meiste Zeit waren es nur Andrew, David und ich. Fast immer verbrachten wir unsere Zeit damit, durch den nahegelegenen Wald zu spazieren, zu reden oder irgendwelche Dinge zu erkunden. Aber eines Abends kam Andrew zu mir nach Hause und erzählte mir von einem verlassenen Gebäude, das ihm ein Freund erwähnt hatte. Er sagte, es liege in der Nähe eines Pfades, in einem bewaldeten Gebiet, nicht weit von hier. Natürlich fragte ich ihn, was das für ein Ort sei, worauf Andrew antwortete, dass er es nicht wisse und sein Freund sich dem Ort nicht einmal genähert habe. Das machte mich ziemlich neugierig, also riefen wir David an, um es ihm zu erzählen. Auch er fand es interessant. Obwohl es schon 5 Uhr nachmittags war, würde die Sonne erst gegen 7 untergehen und die Dunkelheit machte die Sache nur spannender. Andrew und ich packten ein paar grundlegende Sachen ein, wie Taschenlampen und Snacks, und dann holten wir David an seiner Wohnung ab. Ich parkte das Auto in der Nähe eines Lebensmittelladens, nur ein paar Minuten vom Waldrand entfernt. Soweit wir wussten, gab es einen etwa halben Kilometer langen Pfad, der zu einem kleinen Aussichtspunkt führte, aber wenn man über den Weg hinaus weiterging, würde man das verlassene Gebäude finden. Mit diesem Wissen fanden wir den Anfang des Pfades und machten uns auf den Weg, kreuzten mehrere Leute, die zurückkamen. Ehrlich gesagt, begann meine Aufregung ein wenig zu schwinden, weil ich das Gefühl hatte, das Ganze sei ein Scherz. Der Pfad schien ziemlich belebt zu sein, also wie war es möglich, dass wir von diesem Ort noch nie gehört hatten? Trotzdem gingen wir weiter und erreichten den Aussichtspunkt. Die Sonne stand noch teilweise am Himmel, aber der Wald wurde allmählich dunkler. Wir zückten unsere Taschenlampen und gingen weiter, vorbei am Aussichtspunkt, tiefer in den Wald hinein. Nach etwa 15 Minuten begannen wir uns zu ärgern. Wir bahnten uns schon eine Weile den Weg durch Bäume und Büsche im Halbdunkel, ohne etwas zu finden. »Bist du sicher, dass das nicht einfach ein verdammter Scherz ist, Andrew?« fragte David in einem passiv-aggressiven Ton. »Nein, der Typ meinte es ernst. Glaub mir«, antwortete Andrew und versuchte uns zu beruhigen. Genau in dem Moment hörten wir ein Rascheln in einem nahen Busch. Wir richteten alle unsere Taschenlampen auf das Geräusch. Ich erschrak, als ich sah, wie sich der Busch bewegte, als ob ein Tier herausgesprungen wäre. Aber gleich dahinter, in der Ferne, erkannten wir eine alte Struktur. Eine Welle der Aufregung durchströmte mich wieder. Wir gingen darauf zu. Das Gebäude war sehr seltsam, in dem Sinne, dass es nicht in diesen Wald zu passen schien. Es sah aus wie ein kleines Arbeitsgebäude. Vielleicht eine alte Schreinerei oder so etwas. Die alte Holztür lag vor dem Eingang am Boden. Als wir eintraten, traf uns ein schrecklicher, widerlicher Geruch. Wir sahen uns an, offensichtlich nervös, aber noch neugieriger. Das Erdgeschoss hatte 3 Räume. Der erste war ein offener Raum mit einem großen Tisch, wahrscheinlich eine Werkbank. Es lagen viele Müllreste und verrostete Werkzeuge herum. Ich folgte David durch einen Flur, der zu den beiden anderen Räumen führte, deren Türen beide geschlossen waren. Der Geruch wurde immer stärker, je näher wir der ersten Tür kamen, so sehr, dass Andrew zurückwich und sich das Hemd über die Nase zog. »Jungs, wir sollten gehen. Das ist unerträglich«, murmelte Andrew, während er mit seiner Taschenlampe leuchtete. Wir ignorierten ihn, obwohl auch ich langsam ein ungutes Gefühl bekam. Ich richtete meine Taschenlampe auf die andere Tür und ging ein paar Schritte darauf zu, während David die erste Tür öffnete und eintrat. Fast sofort schrie David auf und sprang erschrocken zurück, was Andrew und mich zusammenzucken ließ. Dann folgten mehrere laute Schläge hinter der Tür des dritten Raums. Wir rannten panisch davon, ohne anzuhalten, bis wir völlig außer Atem waren. »Was zum Teufel war da gerade?« keuchte Andrew. »Jungs, da lag eine Leiche auf dem Boden dieses Raums. Ich schwöre bei Gott, da lag eine Leiche«, sagte David hysterisch und sah sich hektisch um. Ich konnte in seinen Augen sehen, dass ihn das, was er gesehen hatte, wirklich traumatisiert hatte. Ich meinte, wir sollten uns weiter bewegen und dass ich glaubte, in dem dritten Raum sei noch jemand gewesen, der sich versteckte. Wir schafften es relativ schnell aus dem Wald heraus und rannten in Richtung Straße. Als wir das Auto erreichten, fuhr ich sie zur Polizeiwache, ein paar Blocks entfernt, wo wir erklärten, was passiert war. Der Beamte, der uns empfing, schien sich für uns zu schämen, als wären wir Idioten, weil wir dort gewesen waren. Klar, vielleicht war es eine dumme Idee, aber wir hatten ihnen auch gerade gesagt, dass wir möglicherweise einen Tatort gefunden hatten und dieser Polizist sah uns nur genervt an. Sie schickten ein paar Beamte los, um den Ort zu untersuchen. Wir blieben draußen im Auto vor der Wache und warteten über 2 Stunden auf Neuigkeiten, bis ich schließlich einen Anruf erhielt und wir wieder hineingingen. Sie hatten Blutflecken und Hinweise darauf gefunden, dass sich kürzlich jemand dort aufgehalten hatte, aber niemanden vor Ort. Jetzt schienen sie die Sache jedoch ernster zu nehmen und befragten uns ausführlicher. Einige Wochen später fanden sie vermutlich die Leiche, die David gesehen hatte, schlecht vergraben, ein paar hundert Meter vom verlassenen Gebäude entfernt. Soweit ich weiß, stellten sie fest, dass die Person bereits tot war, bevor sie zum Gebäude gebracht wurde. Also nehme ich an, dass man es nur benutzt hatte, um die Leiche zu verstecken, bevor man sie los wurde. Soweit ich weiß, kam der Fall nicht besonders weit und ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals echte Verdächtige gefunden haben. Es war eine verrückte Erfahrung und die Tatsache, dass wir so nah an einem möglichen Mörder waren, verfolgt mich noch heute. Ich lebe in Massachusetts. Und hier gibt es einen Ort namens Belchertown State School for the Mentally Retarded. Aber er hat eine sehr traurige Geschichte mit Berichten über Patienten, darunter auch Kinder. Die Schule wurde 1992 geschlossen und der Großteil davon wurde zwischen Ende 2016 und 2017 abgerissen. Davor bin ich fast ein Jahr lang fast jeden Freitag dorthin gegangen. Anfangs ging ich mit ein paar Freunden dorthin, um zu erkunden, aber mit der Zeit fing ich an, alleine zu gehen. Ich verbrachte so viel Zeit an dem Ort, dass ich irgendwann jede Ecke kannte. Ich wusste, wo sich alle Gänge, Räume und sogar die verstecktesten Bereiche befanden. Mit der Zeit wurde ich zu einer Art lokaler Legende, weil ich beim Erkunden immer eine Maske trug. Und ich habe ein paar ziemlich verrückte Geschichten aus dieser Zeit. Am häufigsten bemerkte ich seltsame Geräusche. Das gesamte Gelände zerfiel, also erzeugte es schon von selbst viele Geräusche. Außerdem drangen manchmal wilde Tiere in die Gebäude ein oder verließen sie. Und viele der merkwürdigen Geräusche stammten vermutlich von ihnen. Aber nicht alle waren so leicht zu erklären. Ich glaube an das Paranormale, versuche aber immer logisch zu denken, bevor ich entscheide, ob wirklich etwas Übernatürliches passiert. Selbst mit diesem Ansatz gab es einige Dinge, die ich nicht erklären konnte. Und eines davon war, was ich die Tür X nannte. Diese Tür befand sich im Krankenhaus, im 3. Stock des rechten Flügels. Es war die 2. Tür links nach dem Betreten, direkt neben dem, was früher ein Badezimmer war. Die Tür führte zu einem langen Flur mit mehreren leeren Räumen. Diese Räume waren völlig leer, ohne Möbel oder Geräte, also konnte ich mir nicht vorstellen, wofür sie gedacht waren. Der Flur hatte ein seltsames, bedrückendes Gefühl und die Luft dort war immer kälter, selbst wenn der Rest des Gebäudes warm war. Jedes Mal, wenn ich dort entlang ging, war es unheimlich still, abgesehen von gelegentlichem Knarren oder leisen Geräuschen, deren Ursprung ich nicht ausmachen konnte. Die Tür X und der Flur dahinter wurden für mich zu einem der rätselhaftesten Teile des gesamten Ortes. Die Räume sahen nicht aus wie Zellen, eher wie Büros oder Lagerräume. Die Tür selbst war sehr schwer und schwer zu bewegen. Ich bin ein kräftiger Kerl, etwa 1,80 groß, und ich musste mein ganzes Gewicht einsetzen, um sie überhaupt zu öffnen. Ich nannte sie die Tür X, weil sie die einzige Tür im gesamten Gebäude war, die ein orangefarbenes X hatte, mit Sprayfarbe aufgemalt. Diese Tür wurde zu einem der faszinierendsten Elemente meiner Besuche. Egal, ob ich alleine oder mit einer Gruppe unterwegs war, sie fühlte sich immer besonders an, als würde sie ihre eigenen Geheimnisse bergen. Wir schlossen die Tür, gingen weg und kamen später zurück, nur um sie offen zu finden. Es war möglich, dass ein Tier sie geöffnet hatte, obwohl das ziemlich unwahrscheinlich schien. Wenn ich allein war, versuchte ich mich hinzusetzen und die Tür zu beobachten, aber es passierte nie etwas. Ich versuchte auch herauszufinden, was die Ursache sein könnte, aber in diesem Teil des Gebäudes gab es keinen Luftzug. Alle Türen in der Umgebung waren schwer und geschlossen, also konnte nichts die Tür aufdrücken. Wenn ein Tier hineingekommen war, musste es sehr klein gewesen sein, wahrscheinlich nicht größer als eine Ratte, denn es gab nicht genug Platz, damit sich etwas Größeres dort bewegen konnte. Ich konnte nie herausfinden, was es mit der Tür X auf sich hatte, aber es war immer eine Überraschung, wenn ich mit einer Gruppe zurück in diesen Stock ging und wir feststellten, dass die Tür sich bewegt hatte. Einmal nahm ich zwei Freunde mit an diesen Ort. Es war das erste Mal, dass sie dort waren. Wir überquerten den Zaun und erreichten das Außengelände der Anstalt, aber sie wollten nicht hineingehen, weil sie Angst hatten. Ich sagte ihnen, sie sollten es trotzdem versuchen, weil es interessante Dinge zu sehen gab. Dann hörten wir plötzlich alle drei gleichzeitig etwas, das sich wie Schreie, Lachen und Stimmen anhörte, alles durcheinander. Ich hörte hauptsächlich das Lachen, aber meine Freunde sagten, die Schreie seien viel lauter gewesen. Es war wirklich seltsam, denn das Geräusch schien von überall herzukommen, aber niemand war zu sehen. Es könnte eine andere Gruppe im Gebäude gewesen sein, die den Lärm verursachte, aber hier ist das Merkwürdige. Ich war schon öfter auf diesem Gelände gewesen, und wenn es eine andere Gruppe gab, konnte man leicht hören, woher die Geräusche kamen. Man konnte erkennen, ob sie sprachen, lachten oder schrien, weil der Klang klar und spezifisch war. Aber diesmal war es anders, als kämen die Geräusche gleichzeitig von überall, was keinen Sinn ergab. Wir standen alle einfach da, ohne zu wissen, was wir gerade gehört hatten. Es gab viele zerbrochene Fenster und offene Wände, also war es normalerweise einfach zu erkennen, wo sich eine Gruppe im Gebäude befand. Aber dieses Geräusch kam aus dem Inneren des Gebäudes, und das ist die einzige Art, wie ich es erklären kann. Es fühlte sich an, als hätte das gesamte Gebäude auf einmal eine Masse an Geräuschen freigesetzt, die lange eingeschlossen gewesen waren. Normalerweise bin ich mutig, aber sogar ich bekam Gänsehaut. Wir beschlossen zu gehen, hauptsächlich weil meine Freunde mich anflehten, dass wir verschwinden sollten. Ich hätte wirklich gerne geblieben in jener Nacht, weil ich das Gefühl hatte, dass die seltsame Aktivität gerade erst begonnen hatte. Ich ging jede Woche dorthin und verbrachte normalerweise etwa eine halbe Stunde in bestimmten Räumen, der gepolsterten Zelle, dem stillen Raum, dem Raum X und dem Auditorium-Turnsaal. Jeder dieser Räume hatte seine eigene seltsame Atmosphäre. Die gepolsterte Zelle fühlte sich beunruhigend an, als wäre dort etwas Schreckliches passiert. Der stille Raum war fast zu still und gab mir ein unheimliches Gefühl, als wäre ich nicht allein. Der Raum X jagte mir immer einen Schauer über den Rücken. Das Auditorium, der Turnsaal, war riesig und leer, aber er hallte wieder von seltsamen Geräuschen wie Flüstern oder Schritten, selbst wenn niemand sonst in der Nähe war. Drei Freunde und ich fuhren nach Breezewood, um unser nächtliches Abenteuer auf dem verlassenen Pennsylvania Turnpike zu beginnen, einem alten Tunnel, der durch Berge führt. Der Ort ist dafür bekannt, gruselig zu sein, besonders nachts. Da es Oktober war, beschlossen wir, ihn nach Einbruch der Dunkelheit zu erkunden. Wir verließen unser Hotel in Breezewood gegen 22.30 Uhr. Die Fahrt führte uns durch einen dichten Wald, ich spielte unheimliche Musik im Auto und wir alle scherzten, dass es wie der Anfang eines Horrorfilms wirkte. Etwa 15 Minuten später erreichten wir den Anfang eines Pfades, der zum Sidling Hill Tunnel führte. Die Gegend rund um den Pfad war still, man hörte nur das Rascheln der Blätter. Die nächste anderthalbe Stunde war ruhig und unterhaltsam. Wir folgten dem Pfad bis zum Tunneleingang. Bevor wir hineingingen, sahen wir einen kleinen Nebenraum in der Nähe des Eingangs und beschlossen, ihn zu erkunden. Der Raum war leer und überall mit Graffiti bedeckt. Danach gingen wir in den Haupttunnel hinein und beleuchteten die Wände und die Decke, mit unseren Taschenlampen. Wir lachten über die Graffitis, die die Leute im Laufe der Jahre gemalt hatten, und lasen einige der seltsamsten Nachrichten und Zeichnungen. Wir nahmen sogar ein paar Videos auf, in denen wir so taten, als wären wir in einem Horrorfilm. Am Ende des Tunnels verbrachten wir etwa 10 Minuten damit, nach einem Weg zur Lüftungskammer zu suchen. Wir fanden keinen Ausgang und die Treppe, die nach oben führte, war kaputt. Also beschlossen wir umzukehren und begannen den langen Rückweg. Nach etwa 5 Minuten schalteten wir alle unsere Taschenlampen kurz aus. In diesem Moment bemerkten wir ein schwaches Licht, das hinter uns schimmerte. 2 meiner Freunde begannen plötzlich zu rennen. Es war eher ein zügiges Laufen als ein richtiger Sprint. Mein anderer Freund und ich folgten ihnen, ohne Fragen zu stellen. Nach einer Weile verlangsamten wir unser Tempo und beschlossen, unsere Taschenlampen nur noch so hell einzustellen, dass wir den Boden vor uns sehen konnten. Anfangs verstand ich nicht, warum wir so nervös waren, aber später sagte einer meiner Freunde, dass Vorsicht besser sei. Man will niemandem nach Mitternacht an einem so einsamen und stillen Ort begegnen. Was uns noch misstrauischer machte, war die Art, wie die Personen hinter uns, wir schätzten, dass es mindestens 2 waren, uns scheinbar folgten. Ihr Licht wackelte, was deutlich machte, dass auch sie liefen. Wir versuchten ruhig zu bleiben, aber die Tatsache, dass sie hin und wieder in der Dunkelheit des Tunnels schrien, machte es noch beunruhigender. Was uns wirklich Angst machte, war, dass sie ihre Lichter ausschalteten, genau wie wir es zuvor getan hatten. Für einen Moment war alles komplett dunkel und wir konnten weder sehen noch hören. Dann tauchte ihr Licht wieder auf, wackelnd im Lauf. Es schien, als würden sie unsere Bewegungen nachahmen. Wir wussten nicht, wer sie waren oder was sie wollten. Unser schnelles Gehen wurde zu einem vollen Sprint, als wir plötzlich ein lautes metallisches Dröhnen hörten, als hätte jemand auf einen riesigen Gong geschlagen. Die Tunnelwände verstärkten das Geräusch und es schien von überall um uns herum zu kommen. Selbst während wir so schnell wie möglich rannten, sah ich noch immer ihr Licht hinter uns flackern, was bedeutete, dass sie uns weiterhin verfolgten. Schließlich verließen wir den Tunnel, immer noch zitternd von dem, was gerade passiert war. Wir sprachen darüber, wie seltsam es war, dass die Personen hinter uns nicht nur folgten, sondern auch gelegentlich ihre Lichter ausschalteten. Auch das laute, gongartige Geräusch ließ uns nicht los. Ich dachte, vielleicht spielten sie nur mit irgendwelchen losen Metallrohren herum. Wir kamen alle gesund nach Hause, ohne Hinweise darauf, dass uns jemand nach dem Tunnel noch gefolgt war. Meine Cousine und ich wohnen in den Vororten von Detroit, nicht weit voneinander entfernt. Wir teilen die Leidenschaft für Fotografie und genießen lange Autofahrten mit Musik. Eines Tages beschlossen wir, beides zu kombinieren und ein Abenteuer zu erleben. Nach etwa 1 Stunde Fahrt nach Norden erreichten wir ein kleines Dorf. Dort entdeckten wir eine alte, verlassene Scheune. Da wir keine Betreten-Verboten-Schilder sahen, dachten wir, es wäre spannend, sie zu erkunden. Die Scheune hatte eine verblasste rote Außenfassade mit großen Holztüren, die leicht geöffnet waren. Die Farbe blätterte ab und Teile des Holzes wirkten abgenutzt, aber die Struktur schien stabil, sodass ich mir keine großen Sorgen machte, hineinzugehen. Ich liebe es, alte Orte in Detroit zu erkunden, und ich war schon in viel schlechteren Gebäuden gewesen. Nachdem wir eingetreten waren, gelangten wir irgendwie in den Keller, und sofort verspürte ich ein seltsames Gefühl. Der Keller war voller Spielzeug und Möbel, die überall verstreut lagen. Es fühlte sich wirklich unheimlich an, und meine Cousine empfand dasselbe. Wir waren uns einig, dass etwas nicht stimmte. Hinter der Scheune erstreckte sich ein großes Maisfeld bis zur Rückseite des Gebäudes. Die hohen Stängel wiegten sich leicht im Wind und erzeugten eine ruhige, aber dennoch unheimliche Atmosphäre. Wir dachten, es wäre unterhaltsam, einige kreative Fotos zu machen, also gingen wir in das Maisfeld. Ich machte einige Aufnahmen von meiner Cousine zwischen den Stängeln, wobei das Sonnenlicht durch die Blätter fiel und lange Schatten warf. Nach einer Weile beschlossen wir, zum Auto zurückzukehren. Während ich durch die erste Reihe Mais ging, um das Feld zu verlassen, fiel mir etwas auf dem Boden auf. Zuerst dachte ich, es sei ein Stock oder ein Stück Müll, aber als ich näher kam, erkannte ich, dass es ein Wirbelknochen war. Er lag dort, halb im Boden vergraben. Ich erstarrte, starrte ihn fassungslos an und versuchte zu begreifen, was ich da sah. Mein Herz begann schneller zu schlagen, als mir klar wurde, was das bedeutete. Ich starrte den Knochen an und versuchte herauszufinden, ob er das war, was ich dachte, oder ob er nur von einem Tier stammte. Ich sah mich um und mir wurde flau im Magen. Überall auf dem Boden lagen weitere Knochen verstreut. Sie waren zu groß, um von einem Reh zu stammen. Ich rief meine Cousine, die fast schon beim Auto war, und bat sie zurückzukommen. Gemeinsam begannen wir, den Boden genauer zu untersuchen, und je mehr wir schauten, desto mehr Knochen fanden wir. Zur Einordnung: Ich habe einen Anatomiekurs belegt und den menschlichen Körper an der Universität studiert, daher kenne ich mich ziemlich gut aus. Unter den Knochen fanden wir ein Wadenbein und einen vollständig intakten Oberschenkelknochen. In diesem Moment geriet ich wirklich in Panik. Uns war klar, dass dies ernst war, also beschlossen wir sofort, die Polizei zu rufen. Während wir im Auto saßen und warteten, konnten wir nicht aufhören zu zittern oder darüber nachzudenken, was wir gerade gesehen hatten. Die 15 Minuten fühlten sich ewig an, aber schließlich trafen zwei Beamte am Ort ein. Die Polizisten begannen, mit uns durch das Maisfeld und einen nahegelegenen Müllhaufen zu gehen. Anfangs schienen sie uns nicht zu glauben. Ich erinnere mich deutlich, dass einer von ihnen sagte, es handle sich wahrscheinlich nur um die Überreste eines Rehs. Aber dann, während wir den Müllhaufen durchsuchten, sah ich etwas, das mein Herz schneller schlagen ließ. Einen vollständigen Brustkorb zwischen dem Müll. Er war unverkennbar. Ich zeigte darauf und beide Beamten stoppten sofort, was sie taten, und kamen näher, um es sich anzusehen. Ihre Haltung änderte sich völlig und sie erkannten, dass es sich nicht einfach um Tierüberreste handelte. Die Polizisten sagten uns, dass wir gehen müssten, da sie ein vollständiges forensisches Team rufen würden, um Beweise zu sammeln. Wir waren völlig schockiert und wussten nicht genau, was gerade passiert war. Als wir mit dem Auto wegfuhren, sah ich zur Seite und bemerkte ein Betreten-Verboten-Schild in der Nähe des Eingangs zur Scheune. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polizisten es auch gesehen haben, aber sie erwähnten es nicht und taten so, als ob es keine Rolle spielte. Bevor wir gingen, gaben wir dem Beamten unsere Kontaktinformationen, aber danach hörten wir nie wieder etwas von ihnen. Mein bester Freund Jack und ich hatten immer unsere kleinen Verstecke, wo wir uns vor der Welt verstecken konnten, sei es eine Ecke im Schulhof oder der nahegelegene Skatepark. Wenn wir genug von den Erwachsenen um uns herum oder von unseren Geschwistern hatten, nahmen wir einfach unsere Comics und zogen für eine Weile los. Nach ein paar Jahren bauten wir im Garten von Jack ein Baumhaus und verbrachten viel Zeit dort. Aber immer wenn sein kleiner Bruder hochkam, um sich uns anzuschließen, und wir ihn nicht wegschicken konnten, weil seine Mutter in der Nähe war, gingen wir mit unseren Büchern und Taschenlampen in den Wald. Wir blieben den ganzen Tag draußen und mit der Zeit wurde das Baumhaus immer mehr vom Bruder von Jack und seinen Freunden besetzt. Seine Mutter sagte, wir seien schon zu alt dafür, was wir überhaupt nicht einverstanden waren, aber trotzdem mussten wir uns ein neues Versteck suchen. Also nahmen wir eines Tages unsere Sachen und gingen wieder in den Wald. Weiter als je zuvor. Wir versuchten, ein neues Versteck zu bauen, aber es kam bei weitem nicht an die Größe des Baumhauses heran und wir gingen enttäuscht nach Hause zurück. Am nächsten Tag schickte mich meine Mutter wieder in den Wald, um unseren Hund Sammy Gassie zu führen, und wir gingen noch weiter als zuvor, entschlossen, es noch einmal zu versuchen. Sammy hatte allerdings wenig Lust, die besten Plätze abzuschnüffeln und wartete nicht einmal auf uns, während wir einen Ort auf sein Potenzial prüften. Einmal, als er wieder weglief, kam er nicht zurück. Ich war es, der es bemerkte, und nachdem ich ihn 30 Minuten lang gerufen, gesucht und gepfiffen hatte, rief ich panisch meine Mutter an. Sie beruhigte mich schnell und versicherte mir, dass er bestimmt bald wieder auftauchen würde. Er hatte das schon öfter gemacht und war immer zurückgerannt. Jack und ich gingen weiter, auch als es dunkel wurde. Wir schalteten unsere Taschenlampen ein, und plötzlich winkte Jack mir, stehen zu bleiben. Er sagte, er hätte Bellen gehört, und als wir still waren, hörte auch ich es. Wir liefen schnell in die Richtung, aus der es kam, und fanden Sammy vor einem kleinen Steingebäude, der scheinbar ins Nichts bellte. »Was hast du da, Freund?«, sagte ich. »Wir haben dich überall gesucht.« Ich nahm die Leine und Sammy begann etwas anzufauchen. Ich befestigte die Leine wieder am Halsband und wir machten uns auf den Weg. Trotzdem warfen wir einen letzten Blick auf das Gebäude, einig, dass Sammy uns doch geholfen hatte, ein Versteck zu finden, und wir kamen am nächsten Tag zurück. Es war da schon fast dunkel. Wir hatten unsere Hausaufgaben erledigt und zuerst gegessen. Wir ließen Sammy zu Hause und nahmen nur unsere Taschenlampen, Handys und Batterien mit, bereit für die Dunkelheit. Das Steingebäude stellte sich als fast quadratische Struktur heraus, mit einer quietschenden Metalltür, einem Dach aus Wellblech und ohne Fenster. Drinnen war nichts und der Boden bestand aus dem gleichen kalten Stein. Am nächsten Tag brachten wir alte Decken, Kissen und sogar eine batteriebetriebene Lampe mit. Das Baumhaus geriet in Vergessenheit und wir verbrachten die letzten Tage eines halbherzigen Sommers mit offener Metalltür, während wir im kleinen Gebäude lasen. Im Herbst schlossen wir die Tür. Das machte uns eigentlich nichts aus. Draußen war es jetzt auch dunkel, also spielte das keine große Rolle. Auch innen gab es einige Verbesserungen. Wir hängten eine Lichterkette über unseren Köpfen auf und klebten Plakate an die Wände. Dieses Versteck, oder zumindest dachten wir das, sollte für immer halten. Wir gingen jeden Tag aus Gewohnheit dorthin, sogar wenn es regnete. Besonders wenn es regnete. Das Geräusch der Tropfen auf dem Wellblechdach war das Beste, das es gab. Ein ruhiges Trommeln im Hintergrund, während jeder seine eigene Musik über Kopfhörer hörte. Eines Tages hörten wir dieselbe Musik von meinem Handy, faul auf den Kissen liegend, mit den vergessenen Schulaufgaben in einer Ecke. Es regnete ziemlich stark, der Wind heulte ums Gebäude. Nach einer Weile war mein Handy leer und wir hatten keine Musik mehr. Jack summte die Melodie, bereit alles zu tun, um seine Hausaufgaben zu vermeiden, doch er zuckte zusammen, als die Tür plötzlich quietschte und hörte auf zu summen. Er blickte zur Tür, dann zu mir. Ich zuckte mit den Schultern, doch gerade als ich mich vorbeugte, um mein Heft zu greifen, hörten wir Schritte um das Gebäude herum. Ich erinnere mich, dass wir beide ziemlich Angst hatten. Ich hoffte nur, es wäre jemand, der harmlos den Wald erkundete oder so. Aber es schüttete und wir waren ziemlich tief im Wald. Bevor ich etwas sagen konnte, hörten wir Schritte, die um das Gebäude rannten, gefolgt von der Tür, die mit einem Knall aufgerissen wurde. Wind und Regen fegten heftig in den Raum. Jack schrie und ich war genauso gelähmt wie er. Beide unbeweglich starrten wir in die Dunkelheit des Waldes, bis wir merkten, dass niemand da war. Zumindest nicht mehr. Schließlich fasste ich mich und stand auf, um die Tür zu schließen. Kurz darauf beschlossen wir zu gehen und als wir durch Nest zu Hause ankamen, beschlossen wir nachts nicht mehr zu unserem Versteck zurückzukehren, weil wir nicht wussten, wer die Tür geöffnet hatte und keine weitere Nacht dort verbringen wollten, um es herauszufinden. Tatsächlich wollen wir das bis heute nicht. Das geschah vor fast 30 Jahren, als ich noch ein Kind war. Es war eines der schlimmsten Dinge, die in meiner Stadt passiert sind. Ich war 12 Jahre alt und einer meiner Schulfreunde verschwand. Er hieß Greg und war in meiner Klasse. Greg war ein Nerd, aber trotzdem mochten ihn alle. Es waren die 90er Jahre und unsere Schule hatte gerade ein paar Computer in der Bibliothek aufgestellt. Greg war der Einzige, der wusste, wie man sie benutzte. Er musste sogar den Lehrern und dem Bibliothekar helfen. Greg trug eine dicke Brille mit dem klassischen Klebeband in der Mitte, weil er sie zerbrochen hatte. Er sagte, seine Eltern würden ihm erst eine neue kaufen, wenn er etwas älter wäre. Also musste er sich mit dieser behelfen. Ich war nicht dabei, als er verschwand, aber einige der anderen Jungs erzählten, dass es so passiert war. Er und ein paar andere waren auf dem Heimweg von der Schule, als sie im Wald einen seltsamen Mann zwischen den Büschen sahen. In dem Moment schenkte niemand dem Mann viel Beachtung und sie gingen weiter. Sie kamen auf die Straße, aber dann musste Greg abbiegen, während die anderen beiden geradeaus weitergingen. Das war das letzte Mal, dass ihn jemand sah. Es war, als wäre er spurlos verschwunden. Der einzige Hinweis, den wir hatten, war der Mann im Wald. Aber wir waren uns nicht einmal sicher, ob er damit zu tun hatte. Die Polizei durchsuchte den Wald und die Umgebung lange Zeit. Aber sie fanden nichts. Viele Monate danach war unsere Nachbarschaft in Alarmbereitschaft. Ich glaube, ich durfte mindestens ein halbes Jahr lang nicht aus den Augen eines Erwachsenen. Doch mit der Zeit ging das Leben weiter. 4 Jahre später war ich 16 und im zweiten Jahr der Highschool. Unsere Schule war in einem anderen Viertel, etwa 15 Autominuten entfernt, aber ich hing immer noch mit denselben Freunden aus der Grundschule ab. Meine besten Freunde waren Johnny und Dale, und an den Wochenenden trafen wir uns oft im Keller von Dale, um Videospiele zu spielen. Manchmal gingen wir spazieren, suchten nach einer Party oder hingen einfach im Park herum. Eines Nachmittags fuhren wir drei mit unseren Fahrrädern los. In der Nähe unseres Treffpunkts gab es einige Wälder und auch ein paar Felder, wenn man weiter hineinfuhr. Wir waren schon ein paar Stunden unterwegs und es war 13 Uhr. Wir waren von Rapsfeldern umgeben. In der Ferne sah man eine neue Wohnsiedlung, aber ansonsten gab es nur Felder. Hin und wieder sah man einen alten Bauernhof. Es waren industrielle Farmen, aber früher waren es kleine Familienbetriebe gewesen. Als sie an größere Unternehmen verkauft wurden, waren die Häuser nutzlos geworden und verfielen. Wir hatten schon drei oder vier von ihnen passiert, aber nach einer Weile wurde uns langweilig und Johnny schlug vor, einen zu erkunden. Dale und ich stimmten zu, obwohl wir Ärger bekommen konnten. Alle diese Höfe gehörten irgendeiner Firma und die konnten sehr streng mit Eindringlingen sein. Ich schätze, es würde nicht gut aussehen, wenn Kinder reingingen und das Dach einstürzte. Etwas weiter vorne rechts gab es einen großen Bauernhof, also beschlossen wir, uns ihm zu nähern. Wir bemerkten, wie alt er aussah. Die Außenverkleidung bestand aus Holzpaneelen und jede Spur von Farbe war längst verschwunden. Das Dach war mit braunen Schindeln gedeckt, viele fehlten und die übrigen waren verbogen. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt und überall hingen Warnschilder, aber es gab keinen Zaun, der uns aufhielt. An der Haustür war ein großes Vorhängeschloss, das ziemlich sicher aussah. Wenn wir reinkommen wollten, mussten wir einen anderen Weg finden. Wir gingen zur Rückseite. Auch diese Fenster waren mit Holz verbarrikadiert. Als wir die Hintertür sahen, dachten wir, es gäbe keine Möglichkeit hineinzukommen. Ein weiteres großes, robustes Schloss. Der Ort war so dicht wie der Hintern eines Delfins und es schien unmöglich einzudringen. Doch dann ging Johnny zur Hintertür. Plötzlich öffnete sie sich. Ich war überrascht und ging zu meinem Freund, der das Vorhängeschloss in der Hand hielt. Es war durchtrennt worden. In dem Glauben, unser Glückstag zu sein, betraten wir zu dritt das Haus. Die Küche befand sich hinten und es fühlte sich an, als wären wir in der Zeit zurückgereist. Alles dort stammte aus den 70er oder 80er Jahren. Sogar eine Kaffeetasse stand auf dem Tisch. Eine dicke Staubschicht bedeckte alles und wir hinterließen Fußspuren auf dem Boden, als wir liefen. Dale und ich gingen ins Wohnzimmer, aber Johnny trennte sich und ging woanders hin, wo sich, wie ich später erfuhr, ein Schlafzimmer befand. Im Wohnzimmer war es dunkel. Wir konnten nur durch den schmalen Spalt zwischen dem Fensterrahmen und den Brettern, die es bedeckten, etwas sehen. Dale und ich standen da und sprachen leise. Es war ein unheimlicher Ort, aber in dem Moment hatte keiner von uns Angst. Plötzlich rief Johnny uns. Seine Stimme klang dringend. Wir gingen in Richtung seiner Stimme und fanden ihn in einem der Schlafzimmer im Erdgeschoss. Vielleicht war es ein Büro, aber dort stand ein Bettgestell. Als wir ankamen, stand Johnny in der Nähe der Tür. »Was ist los?« »Srinje«, fragte ich. Johnny antwortete nicht, sondern zeigte auf den Boden. Dort lag ein paar Brillen. Eine Brille, die in der Mitte gebrochen und mit Klebeband repariert war. Sobald ich sie sah, wusste ich, was Johnny dachte, denn ich dachte dasselbe. Wir alle erinnerten uns an Greg. Keiner von uns rührte danach etwas an. Wir drei verließen schweigend das Haus durch die Hintertür und ließen sie mehr oder weniger so, wie wir sie vorgefunden hatten. Wir stiegen auf unsere Fahrräder und fuhren nach Hause, entschlossen herauszufinden, ob die Brille wirklich Greg gehörte. Während ich fuhr, wurde mir klar, wie seltsam es war, dass das Vorhängeschloss an der Hintertür durchtrennt war. Das bedeutete, dass jemand irgendwann eingedrungen war. Konnte es Greg gewesen sein? Ich erzählte meinen Eltern sofort nach meiner Ankunft zu Hause, was wir gefunden hatten. Sie dachten, ich würde mir etwas ausdenken, aber sie riefen trotzdem die Polizei. Ich sagte ihnen, in welchem Haus es war, aber sie ließen mich nicht mitgehen, um zu helfen. Es vergingen ein paar Tage, bevor ich erfuhr, was passiert war. Als die Polizei den Ort durchsuchte, fanden sie neben der Brille auch eine Jacke, die Greg gehört hatte. Das bestätigte es. Er war dort gewesen. Es war der erste Hinweis in seinem vermissten Fall seit Jahren. Obwohl das Haus und die Umgebung mehrere Tage lang durchsucht wurden, fanden sie niemals eine Spur von seiner Leiche. Ich denke manchmal noch an ihn, besonders wenn ich an einem dieser verlassenen und unheimlichen Bauernhöfe vorbeikomme. Das geschah, als ich in den späten 90er Jahren aufwuchs. Meine Familie lebte in den Vororten und es gab viele Wälder in der Umgebung. An den Wochenenden erkundete ich oft einige der Pfade und Bäche. Damals war ich nicht der beliebteste Junge in der Schule. In der Highschool hatte ich zwar eine Art Freundschaft mit einigen Mitschülern, aber ich fühlte mich nie als vollwertiges Mitglied ihrer Gruppe. Einer dieser Jungen war Brent. Er war größer. Ich glaube, er könnte ein Jahr älter gewesen sein als wir. Vielleicht hatte er eine Klasse wiederholt, weil er auch nicht besonders klug war. Er war mindestens 15 Zentimeter größer als der Rest, mit braunem, ungepflegtem Haar. Er hatte auch etwas Übergewicht, war aber stark. An einem Freitagnachmittag Ende Oktober bereitete ich mich darauf vor, von der Schule nach Hause zu gehen. Ich stand auf dem Bürgersteig am Parkplatz, als Brent auf mich zukam. Er erzählte mir, dass einer der Jungen ein verlassenes Haus im Wald entdeckt habe und dass alle es sich heute Abend ansehen würden. Er lud mich ein, mitzukommen. Ich war ziemlich aufgeregt, dass sie mich diesmal dabei haben wollten, denn normalerweise wurde ich bei solchen Dingen ausgeschlossen. Ich versuchte, cool zu wirken und sagte Brent, ich würde mitkommen. Er sagte, ich solle ihn um 20 Uhr an der Ecke Main und Popper Street treffen, einem Ort in unserem Dorf in der Nähe des Waldes. Nach dem Abendessen erzählte ich meiner Mutter, dass ich mit Freunden weggehen würde, gab aber keine weiteren Details. Das war damals üblich, meine Eltern ließen mich einfach gehen, ohne viele Fragen zu stellen. Ich lief die Straße entlang und fühlte mich aufgeregt. In meinem Rucksack hatte ich eine Taschenlampe, einen zusätzlichen Pullover und ein paar Bier, die ich meinem Vater gestohlen hatte. Ich kam früh an, aber als ich den Treffpunkt erreichte, sah ich, dass Brent bereits dort wartete. »Hey, wo sind die anderen?«, fragte ich. »Die kommen noch. Los geht's«, sagte er. Ich war etwas verwirrt, folgte ihm aber. Wir betraten den Wald und sobald wir drinnen waren, wurde es richtig dunkel. Die Sonne war bereits fast untergegangen und es gab keinen Mond. Außerdem waren die Bäume so dicht, dass Mondlicht ohnehin kaum durchgedrungen wäre. Ich verstand nicht, warum wir nicht auf die anderen warten konnten. Sie wohnten alle in der Nähe, also wusste ich nicht, warum es so eilig war. Trotzdem war ich froh, dabei zu sein und freute mich darauf, die Jungen mit meinen Bieren zu beeindrucken. Während wir liefen, hatte ich meine Taschenlampe und Brent trug ein Machete. Es war definitiv nicht nötig in diesem Wald, aber ab und zu hackte er damit eine Äste ab. Als die Sonne verschwand, sank die Temperatur, also zog ich meinen zusätzlichen Pullover an. Wir gingen etwa 30 Minuten und sprachen kaum. Um ehrlich zu sein, war Brent wahrscheinlich der Junge, mit dem ich am wenigsten anfangen konnte. Deshalb schien es seltsam, dass er mich eingeladen hatte. Aber da alle dabei sein sollten, dachte ich, es spielte keine große Rolle. Wir liefen weiter, aber es gab keine Anzeichen eines verlassenen Hauses. Je tiefer wir in den Wald vordrangen, desto unwohler fühlte ich mich. Es war nicht nur offensichtlich, dass wir uns verlaufen hatten, irgendetwas an der Situation fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich fragte Brent, wie viel weiter es noch sei, und schlug vor, vielleicht umzukehren. Er wischte meine Bedenken beiseite und behauptete, wir seien nah dran. Aber als wir weitergingen, wurde klar, dass wir ziellos umherirrten. Dann betraten wir eine Lichtung. Der Pfad war kaum noch sichtbar, aber unsere Taschenlampen waren stark. Da war ein kleines Lagerfeuer, das kürzlich benutzt worden sein musste, sowie ein Haufen leerer Bierdosen und etwas Müll. Brent blieb stehen und drehte sich zu mir um, sagte aber nichts. »Ist das hier?«, flüsterte ich. Er antwortete nicht, hielt aber Blickkontakt. Die Klinge seines Machetes reflektierte den Schein meiner Taschenlampe, und ab und zu traf das Licht meiner Augen eine Erinnerung daran, dass er es in der Hand hielt. Inzwischen war es völlig dunkel und unsere Taschenlampen waren das Einzige, was uns von der absoluten Finsternis trennte. In diesem Moment bekam ich Angst und fragte mich, ob dieses verlassene Haus überhaupt existierte. Nach einer extrem unangenehmen Minute stürzte Brent sich plötzlich auf mich. Er warf mich zu Boden und hatte mich innerhalb von Sekunden mit dem Machete an meiner Kehle unter Kontrolle. Seine Taschenlampe fiel zu Boden und landete neben mir. Alles ging so schnell, dass ich kaum begriff, was passiert war. Ich erinnere mich, dass ich ihn anflehte, mich gehen zu lassen, aber die genauen Worte sind mir entfallen. Gerade als er zuschlagen wollte, schaltete ich meine Taschenlampe aus und griff nach seiner, um auch sie auszuschalten. Plötzlich konnten wir nichts mehr sehen. Es war stockdunkel. Er lag immer noch auf mir, aber der plötzliche Lichtverlust muss ihn verwirrt haben und ich konnte mich losreißen. Brent atmete schwer, also wusste ich, wo er war. Die Dunkelheit war desorientierend, aber ich wagte nicht, das Licht einzuschalten, bevor ich sicher war, dass ich Abstand gewinnen konnte. Brent hatte mich dorthin gebracht, um mich zu töten. Da hatte ich keinen Zweifel. Ich lief in eine völlig zufällige Richtung, in absoluter Dunkelheit. Brent begann wie ein Tier zu schreien. Ich blickte zurück, konnte aber nichts sehen. Da wurde mir klar, dass er seine Taschenlampe nach dem Kampf wahrscheinlich nicht gefunden hatte. Andernfalls hätte er sie eingeschaltet und wäre mir gefolgt. Er war ohne Licht gefangen. Es gab keine Chance, dass er den Weg zurückfand. Ich lief weiter in der Dunkelheit. Alles, was ich wollte, war, von Brent wegzukommen. Schließlich verstummten seine Schreie und ich fühlte mich sicher genug, meine Taschenlampe einzuschalten. Überraschenderweise war ich nicht weit von einem Pfad entfernt. Es dauerte nicht lange, bis ich mich orientiert hatte und ich lief in die richtige Richtung. Es dauerte über eine Stunde, aber schließlich erreichte ich die Straße. Zu diesem Zeitpunkt war ich völlig aufgelöst. Erst dann bemerkte ich, dass ich mir in die Hose gemacht hatte. Anstatt sofort nach Hause zu gehen, ging ich in einen örtlichen Park und trank die beiden Bier aus meinem Rucksack. Dann saß ich einfach da und wartete. Gegen Mitternacht beschloss ich schließlich, nach Hause zu gehen. Als ich den Bürgersteig entlang ging, begann es zu regnen. Als ich ankam, goss es in Strömen und es war kalt. Ich war froh, drinnen zu sein. Sobald ich zu Hause war, spürte ich Erleichterung, als ich sah, dass meine Familie bereits schlief. Ich wollte nicht, dass mich jemand in diesem Zustand sah und ich wollte mit niemandem reden. Leise ging ich nach oben und ließ mich auf mein Bett fallen. Am nächsten Morgen wachte ich mit starken Kopfschmerzen und vielleicht einem leichten Kater von den Bieren auf. Es fühlte sich wie ein Albtraum an, aber ich wusste, dass es real war. Die Kratzer an meinen Armen waren der Beweis. Als ich nach draußen ging und den nassen Boden spürte, wurde mir bewusst, dass Brent die ganze Nacht dort draußen gewesen sein könnte im Regen und in der Kälte. Ich wusste, dass er kein Licht hatte, aber vielleicht hatte er trotzdem einen Ausweg gefunden. Ich hatte zu viel Angst, Ärger zu bekommen, also erzählte ich niemandem etwas. Ich wartete einfach ab. Als der Montag kam, wusste bereits das ganze Dorf, dass Brent vermisst wurde, und ich schwieg über das, was zwischen uns passiert war. Da er mich dorthin gebracht hatte, um mich zu töten, wusste ich, dass er es auch niemandem erzählt hatte. Also war ich sicher. Erst im folgenden Frühjahr wurde seine Leiche gefunden. Sie lag nicht weit von der Lichtung entfernt, auf der er mich angegriffen hatte. Sein Tod wurde als Unfall eingestuft und niemand verdächtigte mich, jemals etwas damit zu tun zu haben. Um ehrlich zu sein, plagte mich jahrelang Schuldgefühle, aber mit der Zeit habe ich es akzeptiert. Ich war so verstört von dem, was passiert war, dass ich nie auf die Idee kam, Hilfe zu holen, bis es wahrscheinlich längst zu spät war. Selbst nach dem, was er mir angetan hatte, wünschte ich ihm dieses Schicksal nicht. Vielleicht schulde ich Brents Familie die Wahrheit darüber, was wirklich passiert ist, aber irgendwie könnte das noch mehr Schmerz verursachen, angesichts dessen, was er getan hat. Selbst nach dem, was er mir angetan hatte, wünschte ich ihm dieses Schicksal nicht. Vielleicht schulde ich Brents Familie die Wahrheit darüber, was wirklich passiert ist, aber irgendwie könnte das noch mehr Schmerz verursachen, angesichts dessen, was er getan hat. Ich bin 25 Jahre alt und obwohl diese Ereignisse vor 11 Jahren stattfanden, erinnere ich mich noch klar daran, als wären sie gestern passiert. Dies ist bei weitem die gruseligste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Als ich 14 Jahre alt war, zog meine Familie aus der Stadt in ein Haus, das mitten in einem Zuckerrohrfeld lag. Ein Erdweg verband die Hauptstraße mit der Vorderseite unseres Hauses. Die Seiten und die Rückseite waren von Zuckerrohr umgeben. Ich war, wie meine Eltern es nannten, ein Fitnessfanatiker, weil Training einfach mein Ding war. Ich nahm meinen Hund, der Jet hieß, und wir gingen jeden Morgen früh und jeden Abend laufen. Da wir gerade erst in dieses Haus gezogen waren und es von Zuckerrohr umgeben war, musste ich eine neue Route für meine Routine finden. Unser Haus hatte 2 Stockwerke und das Fenster meines Schlafzimmers zeigte nach vorne, sodass ich die Hauptstraße sehen konnte. Nachdem ich meine Sachen ausgepackt und mich in meinem Zimmer eingerichtet hatte, bemerkte ich, als ich aus dem Fenster schaute, dass es auf der anderen Seite der Hauptstraße einen weiteren Erdweg gab. Ich dachte, das wäre perfekt zum Laufen. Es war gegen 17.30 Uhr, die übliche Zeit, zu der ich joggen ging, also beschloss ich, die Gegend zu erkunden. Der Weg war lang und schmal, kaum breit genug für ein Auto. Auf beiden Seiten standen Reihen von Zuckerrohr, die deutlich größer waren als ich. Ich war etwa 15 Minuten gelaufen und als ich mich umdrehte, konnte ich die Hauptstraße nicht mehr sehen. Der Pfad war gerade, bog sich aber leicht und führte mich auf ein anderes Haus zu. Ich konnte nur das Dach in der Ferne sehen, weil das Zuckerrohr so hoch war. Als ich näher kam, bemerkte ich ein kleines Kind in einem roten T-Shirt, das auf dem Dach saß. Es schien etwa 5 oder 6 Jahre alt zu sein. Ich erinnere mich, dass ich dachte, wie zum Teufel ist es da hochgekommen? Wissen seine Eltern, dass es da oben ist? Damit das Dach über dem Zuckerrohr sichtbar war, musste das Haus eindeutig 2 Stockwerke haben. Ich hielt an und rief meinen Hund, der ein paar Meter vor mir war. Wir drehten uns um und gingen zurück nach Hause. Ich wollte nicht bis zu dem Haus gehen, falls es Privatgrund war oder sie Hunde hatten, die sich mit meinem nicht vertrugen. Als ich nach Hause kam, saß mein Vater auf dem Sofa und schaute Fernsehen. Ich fragte ihn, ob er die Familie kannte, die am Ende des Erdwegs auf der anderen Seite wohnte. Er sagte, dort wohne niemand. Ich erwiderte, dass dort jemand sein müsse. Ich hätte gerade ein Kind auf dem Dach sitzen sehen. Mein Vater sah mich an und runzelte die Stirn, als glaubte er mir nicht. Nein, Tori, dort wohnt niemand. Es war früher ein Arbeitshaus, das die Bauern für ihre Traktoren und Geräte genutzt haben, erklärte er. Ich war sehr verwirrt und fragte mich, ob ich mir das Kind nur eingebildet hatte. Meine 12-jährige Schwester kam aus dem Badezimmer und trocknete sich die Haare mit einem Handtuch ab. Gemma, komm morgen früh mit mir laufen, bat ich sie. Warum? Fragte sie. Weil ich wissen muss, ob ich mir Dinge einbilde, antwortete ich. Sie willigte ein. Am nächsten Morgen zog ich Gemma mit nach draußen zum Laufen. Wir ließen den Hund zu Hause, falls tatsächlich jemand dort wohnte. Was hast du dir denn eingebildet? Fragte sie. Gestern bin ich diesen Weg entlang gelaufen und am Ende war ein Haus mit einem kleinen Kind, das auf dem Dach saß. Und? Und Papa sagt, dort wohnt niemand und das beunruhigt mich. Wir kamen nah genug heran, um das Dach zu sehen, aber es war kein Kind in Sicht. Lass uns zum Haus gehen, sagte Gemma, und ich folgte ihr, wenn auch zögernd. Als wir näher kamen, wurde schnell klar, dass dort niemand leben konnte. Ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben. Es war ein großes, altes, zweistöckiges Haus, bedeckt mit schwarzen Flecken, als hätte es einmal gebrannt. Es hatte 3 große, quadratische Löcher an der Vorderseite, die eindeutig früher Fenster gewesen waren. Die Treppe zum Eingang befand sich hinten, und dahinter war ein kleiner, trüber Teich. Es wirkte definitiv verlassen und seit vielen Jahren ungenutzt. Mein Vater hatte recht damit, dass es früher ein Lagerplatz für Bauern gewesen war. Im Hof standen alte Reifen, Traktoren und Autos. Der ganze Ort war einfach nur unheimlich. Das wird komisch klingen, aber hast du irgendwie ein schlechtes Gefühl? Fragte ich meine Schwester. Gemma sah mich einen Moment lang an, bevor sie nickte. Tori, ist das das Kind? Fragte sie mit zitternder Stimme. Bevor ich fragen konnte, was sie meinte, zeigte Gemma auf einen kleinen Raum im Erdgeschoss, durch ein zerbrochenes Fenster. Durch dieses Fenster sah man ein kleines Kind, das einfach nur da saß. Wir starrten beide mindestens eine Sekunde lang schockiert dorthin, bevor wir zurück zum Weg rannten. Wir kamen nach Hause und stürmten ins Haus, um unseren Eltern zu erzählen, was wir gesehen hatten. Mein Vater lachte. »Ich habe euch gesagt, dort wohnt niemand!« Ich wurde frustriert. »Papa, ernsthaft, Gemma hat es auch gesehen.« Beide winkten ab und schenkten dem keine weitere Beachtung. Da wir dumme Teenager waren, beschlossen Gemma und ich, am selben Nachmittag zu dem Haus zurückzukehren und den Hund mitzunehmen. Als wir zurückkamen, suchten wir den Ort ab, an dem wir das Kind am Morgen gesehen hatten, aber es war nicht mehr da. Jet benahm sich seltsam, also nahmen wir ihm die Leine ab und er rannte hinter das Haus und die Treppe hoch. Wir riefen ihn, aber er kam nicht zurück. »Toll, jetzt müssen wir ihn suchen«, seufzte ich. Wir gingen nach hinten und stiegen langsam die Treppe hoch. Sie war alt, wackelig und knarrte bei jedem Schritt. Gemma ging vor mir, weil ich, um ehrlich zu sein, zu Tode erschrocken war. Ich war erst auf halber Höhe, als Gemma schrie, »Oh mein Gott!« »Was ist?«, fragte ich. »Tori, das musst du sehen.« Ich betrat das Haus durch die fehlende Vordertür und spürte sofort ein Schaudern. Ich wollte sofort gehen, aber Gemma rief immer noch nach Jet, und er war noch nicht zurück. Wir gingen durch die Küche in einen offenen Raum des Hauses und fanden Jet dort sitzen, starr auf einen großen, mindestens einen Meter hohen Karton gerichtet. Wir schauten hinein, und er war bis oben mit Videokassetten gefüllt. Jeder Teil von mir schrie, dass ich hier verschwinden sollte. Gemma sah mich an und griff langsam hinein, um eine Kassette zu nehmen, als wir schnelle, schwere Schritte von vorne im Haus hörten, genau als würde jemand auf uns zurennen. Wir gerieten beide in Panik und rannten davon. Es war spät am Nachmittag und es begann dunkel zu werden. Es regnete in Strömen, als wir den Weg entlang rannten, und als wir uns umdrehten, sahen wir die Silhouette eines großen Mannes im Fensterrahmen stehen, der uns beobachtete. Als wir nach Hause kamen, waren wir verschwitzt und außer Atem und versuchten, unseren Eltern zu erklären, was wir gerade erlebt hatten. »Videokassetten? Wie seltsam. Habt ihr eine mitgebracht?«, fragte mein Vater jetzt neugierig. Meine Mutter war weniger interessiert, da sie nicht an Übernatürliches glaubte, also entschied sie sich, uns nicht zu glauben. Wir erklärten, dass wir, als Gemma versuchte, eine Kassette zu nehmen, etwas hörten, das sich anhörte, als würde jemand auf uns zurennen, obwohl es draußen schon dunkel war. Mein Vater schlug vor, mit dem Auto zum Haus zu fahren und nachzusehen. Aus irgendeinem Grund, obwohl Gemma und ich völlig verängstigt waren, stimmten wir zu. Wir fuhren langsam den Erdweg entlang. Es war dunkel und unheimlich. Die einzigen Dinge, die wir sehen konnten, waren die Steine des Weges direkt vor dem Auto, die von den Scheinwerfern beleuchtet wurden. Wir hielten vor dem Haus und dachten, wenn es tagsüber schon gruselig war, dann war es nachts wie in einem Horrorfilm. Wir blieben im Auto, mit den Scheinwerfern, die direkt auf das alte, unheimliche Haus gerichtet waren, umgeben von Dunkelheit. Mein Vater, Gemma und ich erschraken uns fast zu Tode. Ich schwöre, für eine Sekunde setzte mein Herz aus. Es war der Knall eines Schusses. Es klang, als wäre er nur wenige Meter vom Auto entfernt abgefeuert worden. Mein Vater schaltete sofort in den Rückwärtsgang und wollte wegfahren, aber er hielt plötzlich an. Mein Herz wollte mir aus der Brust springen. »Was machst du da?«, schrie ich. Gemma weinte fast auf dem Beifahrersitz. Ich sah sie beide an, und sie starrten nur geradeaus auf die Straße. Eine Sache, die mir am Weg aufgefallen war. Da es vorher ein wenig geregnet hatte, gab es keine Fuß- oder Reifenspuren. Der Regen hatte sie weggewaschen, also waren unsere eigenen Reifenspuren die einzigen. Dann sah ich es. Perfekt auf unseren Reifenspuren saß eine Patronenhülse. »Man kann sagen, dass wir nie wieder zu diesem Haus zurückgekehrt sind. Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir dort nicht willkommen waren.« Ich begann, den Weg hinter unserem Haus entlang zu laufen, und seitdem hatte ich eine viel bessere Erfahrung. Bis heute kreisen viele Fragen in meinem Kopf. Ich frage mich, was zum Teufel auf diesen Kassetten gewesen sein könnte und warum es eine ganze Kiste voll davon gab. Ich frage mich, wem sie gehörten und warum sie so beschützt wurden.